Und ich fühle ein Lied total. Ne? Ich habe das dann auf Dauerschleife. Und ich denke dann immer so, oh, danke, dass du diese Songs gemacht hast, obwohl es schon deine eigenen Lieblingsbands gibt.
Licht aus, Spot an. Und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
Dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Imposter-Syndrom. Etwas, was wir Autoren ja tagtäglich gefühlt erleben. Und dafür habe ich mir eine Expertin in dem Gebiet geschnappt, nämlich liebe Anna. Und du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, ganz vielen Dank. Mein Name ist Anna Pietzka. Ich bin Psychologin und systemische Beraterin. Und ja, ohne es zu planen, ist irgendwie das Imposter-Phänomen oder auch im Hochstaplerinnen-Syndrom zu meinem Kernthema geworden. Und ich veröffentliche im Herbst diesen Jahres mein erstes Buch, bei dem es auch eben genau um das Imposter-Syndrom geht.
Sehr cool. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Magst du mal erzählen, wie du so in dieses Thema reingefunden hast?
Mhm. Ja, also ich habe gedacht irgendwie, oh, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen und ich brauche ein Thema. Und recht naheliegend war dann irgendwie Coaching anzubieten, systemische Beratung. Und das habe ich auch recht breit erstmal gemacht. Und dann kam nach und nach immer wieder Menschen zu mir, die auf der einen Seite total qualifiziert waren und andererseits aber alles in Frage gestellt haben, was sie können, was sie gemacht haben. Ah, ich würde gerne meinen Job wechseln, aber ich bin doch gar nicht mehr up to date mit allen Sachen. Mein Studium ist ja schon so lange her. Oder ich würde gern gründen, aber wer bin ich denn? Und andere können das viel besser. Und keine Menschen, die jetzt per se schlecht über sich denken oder einen niedrigen Selbstwert hätten, aber eben auf ein bestimmtes Thema bezogen, dann doch irgendwie sehr an sich gezweifelt haben. Und da dachte ich, na Moment, also hier scheint ja irgendwie ein Thema zu sein. Und dazu kam noch, dass es mir selber auch nicht ganz unbekannt war, gerade in diesem Gründungsprozess. In meiner Anstellung, ja, habe ich mich total sicher und safe gefühlt und dachte so, nee, passt, ich habe schon verstanden einigermaßen, wie die Dinge laufen. Und als ich dann gründen wollte, stand ich auch so an so einem Punkt, wo ich dachte, hä, also wer bin ich denn, das zu tun? Und wer sollte mir Geld geben für irgendwie meine Angebote? Und dann dachte ich, ja, dann machen wir doch mal hier die Not zur Tugend. Ich weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist, aber ja, habe im Grunde so das eigene Erleben von mir und das von meinen Klientinnen und Klienten genommen, um da meinen Schwerpunkt drauf zu legen.
Finde ich ja sehr, sehr cool. Magst du mal ganz kurz erklären, was eigentlich das Imposter-Phänomen ist? Die jetzt gerade zuhören und sich denken, habe ich noch nie gehört, was ist das? Und habe ich das auch? Fragezeichen.
Ja. Es wäre auf jeden Fall gar nicht ungewöhnlich, so dieses Erleben von, ich habe davon noch nie gehört, aber jetzt, wenn du drüber sprichst, denke ich, ich hätte es selber erfunden. Das kriege ich immer mal als Rückmeldung. Das Imposter-Phänomen ist im Grunde ein psychologisches Muster, bei dem Menschen unabhängig von ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Leistungen glauben, dass sie ihre Erfolge nur durch Glück, Zufall oder ja, absolut übermäßiger Anstrengung erreicht haben. Also es ist so ein Gefühl, manchmal auch gar nicht so richtig bewusst, sondern eher so innerlich versteckt, so, ich habe es irgendwie geschafft, den Leuten vorzumachen, ich sei talentierter, kompetenter, empathischer oder ne, jetzt bezogen auf das Buchthema, ich sei irgendwie kreativer oder schreibbegabter, als ich es wirklich bin. Und dann führt das auch oft dazu, dass so Erfolge, positive Entwicklungen eher auf externe Faktoren zurückgeführt werden. Ah, da hatte ich Glück, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, andere meinten es gut mit mir. Und das wiederum führt dann eben gerne dazu, dass Menschen denken, oh, ich muss jetzt echt richtig abliefern. Nicht, dass hier irgendwie jemand rausfindet, dass das doch alles bisher nur Glück war oder eben Hochstapelei. Dass also im Grunde auch so die Wortherkunft Imposter das englische Wort für Hochstapler, Hochstaplerin, so die Sorge, dass man eigentlich gar nicht so ja, fähig oder was auch immer man gerade sein möchte, ist, wie man es denkt, vorzugeben.
Ja, also es ist quasi wie so eine Minderung der eigenen Fähigkeiten, oder?
Total. Also der Begriff Hochstapler-Syndrom ist eigentlich auch ein bisschen irreführend, weil die Menschen eigentlich genau das Gegenteil tun. Sie stapeln eigentlich total niedrig.
Da habe ich auch dran gedacht zuerst, ja.
Mhm, genau, also Erfolge, alles, was gut läuft, wird sehr natürlich abgewertet. Also vielleicht kennst du das oder die Hörerinnen und Hörer, wenn man irgendwie ein Kompliment bekommt oder Anerkennung, dann ist häufig so ein Reflex von, ach nein, das war doch nichts und das ist doch das Mindeste und ach, andere können das noch viel besser oder du hast mich nur in einem guten Moment erwischt. Und umgekehrt, wenn es aber mal einen Misserfolg gibt oder einen Fehler, dann ist so die innere Logik, ja, okay, na klar, ich habe es halt einfach nicht drauf und das ist jetzt der Beweis. Also auch das ist so eine häufige Dynamik bei dem Phänomen.
Warum glaubst du, dass das Imposter-Syndrom hauptsächlich kreative Menschen so oft trifft? Also gerade Künstler, Musiker, Autoren und so weiter.
Ich würde mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass es sie hauptsächlich trifft, aber es gibt auf jeden Fall einige Studien, dass es sie besonders trifft. Und da sind ja so zwei Mechanismen aus meiner Sicht sehr bedeutend. Zum einen tritt das Imposter-Phänomen besonders dann auf, wenn man in wettbewerbsorientierten Umfeldern sich bewegt. Also das Gefühl hat, sich immer wieder beweisen zu müssen. Und das ist ja etwas, was Kreative eigentlich tagtäglich erleben. Ne? Sie müssen sich immer zeigen mit ihren Ideen und gleichzeitig werden sie einer permanenten Bewertung untersetzt. Und gerade wenn ich jetzt auch so an das Buchthema denke, kann man auch gefühlt es immer falsch machen. Also entweder das Buch ist gar nicht so wie das Letzte oder, oh, das ist ja genauso wie das Letzte. Ja, also so immer ja. Dieser Vergleich, dann schwemmen ja hunderte Bücher jeden Monat neu auf den Markt. Das heißt, man ist einfach in einem permanenten Konkurrenzdruck und wenn man dann Erfolg hat, passiert es eben schnell, dass man sich so denkt, hä, Moment, also hier kann doch was nicht stimmen. Wieso sollte ich denn jetzt Erfolg haben, wo eben 1000 andere kein Buch verkaufen, beispielsweise? Also das ist so ein Mechanismus, das Thema Wettbewerb. Und das andere ist eben ja auch so die Frage häufig, wie repräsentiert bin ich selber auch in einer bestimmten Gruppe? Und da ist eben ja auch so dieser Spruch, brotlose Kunst zum Beispiel, etwas, was ja unseren Alltag ja doch irgendwie auch prägt, dass wir denken, nee, da kann man eigentlich auch nicht mit erfolgreich sein, kannst du ein bisschen Kunst als Hobby machen und gut ist. Und wenn dann aber auch das sozusagen funktioniert, wenn man zumindest in großen Teilen oder gänzlich auch von seiner Kreativität, von seiner Kunst, von seinem Schaffen leben kann oder damit eben Erfolg hat, was immer für einen selbst Erfolg auch bedeutet, dann kann es auch ganz schnell kommen, dass man Imposter-Gedanken bekommt, so nach dem Motto, hä, das sind doch ganz wenige, die denen das gelingt und warum sollte jetzt ich zum Beispiel als junge Frau diesen Erfolg haben, eigentlich haben doch nur alte weiße Männer irgendwie Bestseller zum Beispiel. Ja? Also auch so dieses, wie repräsentiert bin ich oder eigentlich klappt das doch erst beim 7. Buch und nicht beim 1. Also auch solche Sachen spielen da eine Rolle.
Ja, ich glaube, auf Social Media ist es eher der Gedanke von, ja, das ist ein Influencer oder ja, das ist ein BookTalker oder Bookstagrammer. Die sieht gut aus oder der sieht gut aus, der hat viele Follower, deswegen wird der jetzt auch erfolgreich als Autor, als Autorin. Das ist so ein ganz Standard-Glaubenssatz in der Buchbranche. Glaubst du denn, dass Social Media da auch eine große Auswirkung drauf hat?
Ja, im Grunde befeuert ja Social Media dieses ganze Thema Vergleich nochmal mehr. Und du hast auch gerade schon ein ganz spannendes Beispiel gebracht, ne? Auch so dieses Thema welche Vergleichskriterien zieht man dann auch heran? Also nicht nur, wie ist das Buch, sondern auch, wie ist die Reichweite, wie ist die Attraktivität der Person? Also ich erlebe das manchmal so, dass es wenn man 100 Vergleichskriterien hat, man noch ein 100. findet, wo dann eben jemand anders besser ist oder ja, irgendwie bessere Grundlagen hat, um jetzt erfolgreich sein zu können. Also ich würde sagen, Social Media befeuert das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Stimme in mir, die sagt, dass Social Media auch total helfen kann, weil es eben ein niedrigschwelliger Zugang ist, auch ja, Menschen zu finden, die einen irgendwie auch bestärken in Momenten, in denen man selber zweifelt. Also ich bin da so zwiegespalten oder sehe beide Seiten, dass es auf der einen Seite es befeuern kann und auf der anderen Seite mir persönlich zumindest in der Vergangenheit auch schon ganz viel geholfen hat, dort Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht oder die eben an mich glauben in Momenten, in denen ich es nicht tue.
Glaubst du, was mir gerade einfällt, gibt es für dich eine gesunde Form von diesen Impostergefühlen, die vielleicht sogar hilfreich sein könnten? Oder sind die generell immer negativ?
Also ich würde sagen, das Imposter-Syndrom oder Imposter-Phänomen selber, da kann ich nicht viel Positives dran finden. Aber an Selbstzweifeln per se schon. Also ich würde es im Grunde so beschreiben, dass das Imposter-Phänomen wie so eine Art chronischer Selbstzweifel ist, der nicht so viel oder eigentlich nichts Positives mit sich bringt. Aber Selbstzweifel per se sind schon nicht verkehrt. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie beim Thema Stress. Also als Psychologin habe ich schon in ganz vielen Vorträgen darüber gesprochen, wie wichtig auch ein gewisses Aktivierungslevel für uns Menschen ist. Also so ein bisschen Stress, ne? So ein gesunder Stress heißt es ja manchmal, ist wichtig, der macht uns leistungsfähig, der hält uns aktiv. Und wenn es aber zu viel wird, dann kippt das in so ein, oh Gott, alles zu viel, ich freeze ein oder ich komme in den Kampfmodus und dann wird eben aus, ah, ich habe mal vergessen, hier zu essen, weil ich gerade an so einer coolen Sache gearbeitet habe, ich habe jetzt Bauchschmerzen, weil ich gar nicht mehr, weil meine Verdauung irgendwie gar nicht mehr klarkommt auf meinen Stresspegel. Und so würde ich die Metapher auch für das Thema Selbstzweifel fahren, dass ich absolut der Meinung bin, dass so ein gewisser Grad an Selbstzweifeln hilfreich ist, zu sagen, ah, ich recherchiere das vielleicht nochmal oder ich hole mir hier mal ein Feedback oder auch wenn mir jemand eine Rückmeldung gibt, dann hinterfrage ich schon, was davon nehme ich mir vielleicht mit. Aber es ist eben nicht so viel Selbstzweifel, dass ich gar nicht erst anfange, dieses Buch zu schreiben oder dass ich es nie zu Ende bringe, weil es nie perfekt genug ist oder dass ich noch 100 Feedback-Schleifen und noch 8000 Testleserinnen mir einsammle und es eben nie zu dem Abschluss kommt. Beispielsweise, oder dass ich sage, oh, ich glaube eigentlich, ich habe ein cooles Buch geschrieben, aber meine chronischen Selbstzweifel, mein Imposter sagt mir, oh, aber willst du da jetzt wirklich drüber sprechen auf Social Media? Vielleicht gefällt das ja irgendwem nicht oder vielleicht hast du ja doch irgendwo noch einen Fehler drin oder. Also ich würde sagen, Selbstzweifel per se sind nicht verkehrt, sind sogar an vielen Stellen hilfreich für die Entwicklung. Aber das Imposter-Phänomen ist eben so der Tick drüber, der uns eigentlich gar nicht mehr voranbringt.
Ich habe als Vorbereitung auf unser Gespräch einen ganz interessanten Artikel gelesen. Und zwar ging es da um die Frage, ob Selbstzweifel immer ein Zeichen von mangelndem Selbstwert ist oder ob das auch ein Zeichen von zu hohem Anspruch ist an sich selbst. Wie siehst du das?
Also persönlich ist meine Erfahrung, dass es nicht so ein eindeutiges Selbstzweifel haben immer mit mangelndem Selbstwert zu tun, also zumindest nicht in einem klinisch relevanten Ausmaß sozusagen. Auch die Menschen, die zu mir beispielsweise ins Coaching kommen, das sind gestandene Männer und Frauen und die auch wirklich sagen, hey, ich kann dir 100 Dinge aufzählen, die ich richtig gut kann und in denen ich absolut überzeugt von mir bin und mit Leichtigkeit mein Ding mache. Und jetzt kommen wir mal zu der Sache, die mich hier komplett zum Wahnsinn treibt. Das heißt, die haben schon ein gutes Level an Selbstwert und auch für mich würde ich das sagen. Aber gleichzeitig gibt es eben so diese Themen, wo ich merke, ah nee, das ist jetzt hier doch irgendwie, hier klopft so ne, der innere Imposter an. Also ja, ich beantworte es mal so, ja, es gibt Menschen, bei denen Selbstzweifel durch einen insgesamt geringen Selbstwert gespeist werden oder wo beides Hand in Hand geht. Und aus meiner Erfahrung und auch die ein oder andere Studie zeigt das, dass es nicht notwendigerweise so sein muss, dass Menschen einen niedrigen Selbstwert haben und deshalb Selbstzweifel. Aber ja, häufig ist es in der Psychologie so, dass ganz viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und dann das Erleben eines Menschen formen.
Es gibt, glaube ich, in diesem Bereich gar nicht so dieses richtig und falsch, sondern das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne, was das angeht.
Genau, und eben auch die Kontexte spielen eine große Rolle.
Ja,
ne?
Also, das wollte ich gerade sagen.
Genau.
Ja. Was ich auch häufig beobachte, deswegen habe ich dich auch eingeladen, bei meinen Autoren, wenn es um das Thema Marketing geht und darum geht, also wenn es darum geht, sich wirklich mal zu zeigen und rauszugehen mit dem eigenen Buch, dass dann diese Imposter-Gefühle total zuschlagen. Kannst du erklären, möglichst, dass jemand wie ich das auch verstehen könnte, was da psychologisch in dem Moment passiert? Wenn ich ein Buch schreibe und da ist alles fein, ich bin mega happy und dann soll ich plötzlich rausgehen damit und dann kickt dieses Syndrom plötzlich richtig hart rein. Was passiert da?
Ich würde sagen, es sind ganz viele verschiedene Mechanismen, die zusammenkommen. Ich starte mal mit einem und ergänze dann noch einen zweiten. In dem Moment, in dem wir hier so vor unserem Laptop sitzen und das Buch schreiben, sind wir ja in Sicherheit, so ein Stück weit. Ne? Niemand kann uns, außer wir selber und die fantasierten Menschen, können irgendwie jetzt was kritisieren. Aber in dem Moment, in dem wir rausgehen und auch anderen davon erzählen, schaffen wir uns ja im Grunde eine eigene Bühne. Und plötzlich sind wir der Bewertung anderer ausgeliefert. Und wir alle Menschen teilen vier psychische Grundbedürfnisse. Die sind unterschiedlich ausgeprägt von Person zu Person, aber sie sind insgesamt doch ähnlich. Und das erste dieser vier Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Bindung. Also wenn wir auf die Welt kommen, brauchen wir andere Menschen, damit wir überhaupt überleben können. Und in dem Moment, in dem ich anfange, über mein Buch zu sprechen, könnten ja innerlich so Gedanken aufkommen von, oh Gott, was macht denn das jetzt mit meinen Freundschaften, wenn die das Buch vielleicht total blöd finden? Oder das Buch wird vielleicht ein totaler Erfolg. Verändert sich dann die Beziehung zu meinen Geschwistern? Oder was ist, wenn ich hier einen Hate-Kommentar kriege zum Beispiel? Ne? Also so dieses, was macht das mit den Beziehungen um mich herum? Dann das Thema Kontrolle ist auch ein menschliches Grundbedürfnis und ja, viel Kontrolle hat man ja nicht in diesem ganzen Marketing-Bereich, vermeintlich. Ne? Man denkt so, oh Gott, ich gebe das jetzt in die Welt und dann mal gucken, was damit passiert und ich weiß nicht, wer kauft das, wer lobt das, wer zerreißt das. Also Kontrolle ist auch etwas, was dann so innerlich irgendwie anklopft und sagt, du, wenn du es nicht machst, dann habe ich aber wieder plötzlich die Kontrolle, weil dann weiß ich, es wird gar nichts Schlimmes passieren. Es wird auch nichts Gutes passieren, aber es wird auch erstmal nichts Schlimmes passieren. Das dritte Grundbedürfnis ist das nach Selbstwerterhalt und Selbstwerterhöhung. Und auch das klingelt natürlich in so einem Moment, in dem ich irgendwie Marketing machen möchte. Weil ja die Frage ist, naja, wenn ich jetzt Marketing mache und dann kauft das vielleicht trotzdem keiner oder das interessiert sich trotzdem keiner, das wäre ja richtig blöd. So, ne? Und oh, das ist vielleicht auch, das fühlt sich alles neu an und ungewohnt. Kann ich das überhaupt? Auch das gefällt dem Selbstwertgefühl natürlich nicht, ne? Irgendwie sich erstmal neu in der Sache zu fühlen. Und das vierte Grundbedürfnis ist das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Und auch das ist im Grunde prädestiniert dafür zu sagen, oh, ich habe jetzt auch erstmal das Buch geschrieben, ne? Ich könnte jetzt auch erstmal einen Serienmarathon machen, bevor ich mich jetzt hier an die Contentplanung setze, weil das würde auf jeden Fall gerade erstmal viel mehr Spaß machen. Ja, also was ich damit sagen will, ist, dass es total normal ist, dass da Selbstzweifel kommen, dass der Imposter kickt, dass wir perfektionieren oder prokrastinieren, weil es im Grunde so ein bisschen gegen unsere Natur ist, uns so ne, zu exponieren und damit ja auch so ein bisschen der Bewertung auszusetzen, weil, wenn wir ganz zurückgehen, so Richtung Steinzeit und Säbelzahntiger, da war Ausschluss aus der Gruppe so ein bisschen Todesurteil. so, ne? Wenn du nicht mehr zur Gruppe dazugehört hast, dann wurde es schwierig. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, ne? Weil es geht halt darum, irgendwie ein cooles Buch zu promoten. Aber unser Gehirn ist immer noch ein bisschen darauf trainiert zu sagen, oh Gott, aber was ist denn, wenn dann, ne? So, also spinnt ganz viele Horrorszenarien. Und dadurch kommt einfach der Stress, der an vielen Stellen absolut überzogen ist, was man dann auch merkt, wenn man startet, wenn man es in Anführungszeichen einfach mal macht. Aber wenn wir entscheiden, doch, ich mache das jetzt und Erfahrungen sammeln. Aber es ist auf jeden Fall nicht ungewöhnlich. Und ich lasse dich gleich erstmal sprechen, aber könnte dann noch anknüpfen mit dem zweiten Mechanismus, der sich da hervorragend anschließt.
Mir ist gerade eine Frage noch gekommen, und zwar, weil du ganz viel über diese Angst gesprochen hast, ne, die ja dann in einem aufkommt, wenn man denkt, oh, das könnte auch negative Auswirkungen auf mein Leben oder auf meinen Gefühlszustand haben. Glaubst du, diese Angst vor einem schlechten Ergebnis, ne, oder vor Negativität ist größer als das Verlangen nach Erfolg?
Also ich würde sagen, dass das eine spannende Frage ist, die man sich selber stellen darf. Was zählt mehr für mich? Zählt mehr für mich die Angst vor dem Scheitern oder vielleicht auch die Angst vor dem Erfolg? Ne? So, oh Gott, was mache ich denn dann, wenn ich Interviewanfragen bekomme und bin ich dem gewachsen?
Ach so, ging es mir damals.
Steckt im Grunde ja auch eine Angst dahinter. Das ist auch ein ganz typischer Imposter-Mechanismus, dass auch Angst vor dem Erfolg irgendwie mitschwingt. Also so, kann ich das wiederholen, wenn ich jetzt ein gutes Buch schreibe und gefragt werde, okay, was ist dein nächstes? Ist in mir eigentlich noch ein Buch drinne? Oder ne, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Buchlesung geben soll, das kann ich doch gar nicht. Ich will doch nur vor meinem Laptop sitzen und in Geschichten eintauchen. Also auch das ist etwas. Und ich würde wirklich sagen, dass das eine ganz spannende Frage ist, die sich Autorinnen und Autoren stellen können, zu überlegen, möchte ich für mich schreiben und dann eben dadurch auch einfach sagen, das ist es, was ich möchte, einfach schreiben und gut und auch dann bin ich Autorin zum Beispiel. Oder möchte ich auch ein gewisses Risiko eingehen, das Risiko, dass ich scheitern könnte, das Risiko, dass ich es vielleicht nicht wiederholen könnte, aber mit der Idee, dass daraus richtig tolle Dinge entstehen können, von denen ich heute noch gar nicht zu träumen wage. Also das ist so, glaube ich, etwas, ja, was man sich fragen kann. Was ist so mein Wofür? Wofür lohnt es sich auch ein bisschen diese Angst an die Hand zu nehmen und trotzdem loszugehen?
Ich kenne das sehr, sehr gut. Bei mir war es damals ganz interessant. Und zwar wollte ich unbedingt erfolgreich werden. Das war so, glaube ich, vor 4 Jahren, da war ich 18. Also so wirklich gerade frisch rein in die Welt. Und dann hatte ich meine erste Interviewanfrage. Und als diese Anfrage mit auch allen Regeln, in Anführungszeichen, dann zu mir geschickt wurde und das, was halt sich die Interviewer so vorgestellt haben, da hat dann plötzlich die Angst gekickt, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Also davor war immer, ich will und ich gebe alles dafür und es war auch das, was ich wollte. Aber in dem Moment war dann plötzlich dieser Gedanke in meinem Kopf, der mir gesagt hat, warum wollen die jetzt genau dich? Was kannst du jetzt plötzlich besser als andere Leute? Du hast noch gar nicht so viele Erfolge vorzuweisen. Was, wenn die am Ende denken, dass du gar keine Ahnung hast, wovon du sprichst? Was, wenn du es verkackst im Interview oder so aufgeregt bist und dann alle Leute denken, was will die denn da überhaupt? Also das kann ich sehr gut nachvollziehen an der Stelle.
Ja, total. Und du hast auch gerade gesagt, ne, so was wenn, es ist auch so typisch, diese Was-Wenn-Fragen im Kopf, die so durchgespielt werden. Ja, also ich glaube, da hast du möglicherweise auch das Imposter-Phänomen erlebt in der Zeit, ja.
Aber ich kann aus heutiger Sicht sagen, selbst wenn man damit zu kämpfen hat, es wird wahrscheinlich niemals weggehen, so zu 100%. Aber je mehr man macht, je mehr Erfolge man feiert, je mehr Menschen einen auch begleiten auf der eigenen Reise, desto geringer ist die Auswirkung von diesem Syndrom. Also wenn ich mal vergleiche, so meine ersten Anfänge, also sowohl als Autorin als auch als Unternehmerin, am Anfang hat das extrem reingekickt. Also wirklich, das war fast tagtäglich da, wenn ich rausgehen wollte und Marketing machen wollte oder generell in die Sichtbarkeit gegangen bin. Heute ist das gar nicht mehr so. Also es hat sich komplett zurückgezogen. Ich weiß nicht wie. Also ich kann euch jetzt leider keine optimale Lösung dafür präsentieren. Aber ich glaube, es liegt sehr viel mit der Erfahrung. Es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Erfahrung man sammelt. Und je mehr man in den Austausch geht, auch mit anderen, je mehr man sich traut, rauszugehen, desto mehr versteht auch das Gehirn irgendwann, hey, so blöd oder so, ja, so negativ, wie du dachtest, ist das gar nicht. Und selbst wenn negative Kommentare kommen oder irgendwie man Gegenwind kriegt, das ist okay, damit kommst du klar. Und die positiven Seiten, die überwiegen.
Unbedingt. Nicht da so anknüpfe an diesen zweiten Mechanismus, der passt da ganz gut auch zu dem, was du gesagt hast. Unser Gehirn ist ja total verdrahtet, ne? Da sind ganz viele Synapsen und die eben, die Verbindungen, die häufig genutzt werden, die sind am stärksten und auch am schnellsten. Wie Autobahnen im Endeffekt, könnte man sagen. Ne? Wenn man von einem Ort zum anderen will, am schnellsten geht es über die Autobahn. Und so ist das auch bei unseren Gedanken. Und es gibt so beispielsweise, ich nenne mal zwei Denkverzerrungen, sagt man in der Psychologie. Eine Sache ist die emotionale Beweisführung. Und das meint, dass wir manchmal ein Gefühl als Beweis für eine Sache nehmen. Also zum Beispiel, ich fühle mich unsicher, also bin ich noch nicht bereit. Oder das macht mir jetzt Angst, also wird das schlecht, beispielsweise. Und ein anderer Mechanismus, auch sehr bekannt, ist das Thema Katastrophisierung. Also was kann da jetzt alles Schlimmes passieren in dieser Interviewanfrage? Das kann ja total nach hinten losgehen. Ich kann mich total blamieren. Ich kann ja da sitzen und anfangen zu heulen, weil ich keine Antworten habe. So, unser Gehirn ist da sehr kreativ in der Regie oder im Drehbuchschreiben von so Zukunftssachen. Und weil du gesagt hast, Erfahrung, das ist genau das, was wir brauchen. Neue Erfahrung und damit auch so ein bisschen neue Verdrahtungen in unserem Gehirn. Also nämlich die Erfahrung, dass nur weil ich mich unsicher fühle, es nicht bedeutet, dass ich ein schlechtes Buch geschrieben habe, sondern dass jetzt einfach eine neue Phase anfängt, darüber zu sprechen, was ich eben vielleicht vorher nicht gemacht habe oder auch anzuerkennen, dass es mir einfach super am Herzen liegt und deswegen es auch normal ist, dass da auch Unsicherheit mitschwingt. Oder eben diese Verdrahtung von, das könnte nicht nach hinten, nicht nur nach hinten losgehen, das könnte vielleicht auch total nach vorne losgehen. Deswegen bin ich auch tatsächlich der Meinung, dass es im Grunde zwei Dinge braucht, um das Imposter-Phänomen zu meistern. Ich werde ganz oft nach Strategien gefragt. Und es gibt hunderte Strategien, die ich dir nennen könnte.
Ist wahrscheinlich genauso, wie wenn man mich fragt, hey Safira, hast du Buchmarketing-Tipps für mich? Dann stehe ich da auch und sage, ja, ich kann dir jetzt 100.000 nennen, aber die werden dir nichts bringen.
Genau, und vielleicht, du kannst ja gleich mal sagen, ob du mitgehen würdest, auch mit diesen zwei Schlagworten, die aus meiner Sicht wichtig sind. Was es nämlich, wenn du mich fragst, im ersten Schritt braucht, ist eine Entscheidung. Also die Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte diese Sache und vielleicht auch die Entscheidung, ich denke positiv über mich, ich denke positiv über meine Fähigkeiten, ich denke positiv über mein Buch und ich entscheide mich jetzt damit rauszugehen und dann mache ich Erfahrungen, wie das ist. Also zum Beispiel, ich entscheide jetzt, mich mal selber für einen Podcast zu pitchen. So, hey, darf ich mich in deinen Podcast einladen mit meinem Buch? So, ne? Ich entscheide das und mache dann die Erfahrung, was kommt da zurück? Manchmal vielleicht gar keine Antwort, manchmal ein nee, danke, ciao. Und manchmal aber vielleicht auch, ey, mega cool, ja, lass uns das machen. Also so dieses, ich treffe eine Entscheidung und ich mache dann eine Erfahrung, aus der ich wieder neu entscheiden kann, was ist jetzt so der nächste Schritt. Und dann ergeben sich die Strategien im Endeffekt fast von alleine. Das ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahren bei mir und auch bei anderen gemerkt habe.
Bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen ich schon getroffen habe, die zu nichts geführt haben. Also auch, wo ich mir richtig Mühe gegeben habe, ne? Dann in so Anfragen oder um Portfolios auszuarbeiten, wo einfach dann gar nichts kam. Aber es geht eben auch in die andere Richtung. Und oft ist es für mich auch ja eine Erfahrung wert, auch wenn es nicht klappt. Weil dann weiß ich wenigstens, okay, das ist vielleicht nicht mein Weg, dann gehe ich einen anderen Weg. Oder ich versuche es auf eine andere Art und Weise nochmal. Weil das würde ich gar nicht wissen, wenn ich es gar nicht ausprobieren würde. Ich glaube, was ich auch gerade im Kopf hatte, kann das sein, dass das schon früh etabliert wird, so Richtung Kindergarten, Schule und sowas im Kopf? Also, weil ich mir jetzt immer denke, es geht ja auch viel um das Thema Fehler machen. Also wie stehe ich dazu, womöglich einen Fehler zu machen, ne, bei dem ich vielleicht nicht so wie der ultra krasse Babu jetzt dastehe oder wie der König der Welt, sondern dass ich dann menschlich bin und dann die Menschen sehen, oh scheiße, die macht ja auch Fehler. Die ist auch nicht so toll, wie ich immer dachte, zum Beispiel. Wir kriegen ja in der Schule und generell, ich glaube, Kindergarten, Schule, Uni immer eingetrichtert, wenn du Fehler machst, ist das schlecht. Ja, gibt Punktabzug, gibt eine schlechte Note, setzen sechs, so. Und im echten Leben ist es ja genau umgekehrt. Also da lernen wir dadurch, dass wir Fehler machen. Und Fehler bringen uns weiter nach oben zu unserem Ziel hin. Deswegen, ich würde auch, wenn ich heute noch mal in der Schule wäre, ich würde ganz anders darüber denken, über das, was da passiert und was wir auch lernen und wie auch diese ganze Bewertung stattfindet. Also ich hätte mir wesentlich weniger Druck gemacht zur Schulzeit. Aber auch das weiß man immer im Nachhinein besser. Aber würdest du sagen, dass das eine große Rolle spielt da drin, wie wir auch denken?
Ja, unbedingt. Also die Art und Weise, wie so unsere frühen Kindheitserfahrungen sind, wie wird mit Fehlern umgegangen, wie wird mit Erfolg umgegangen, die spielen eine total bedeutende Rolle. Es gibt auch so Mindset-Theorien, die eben sagen, es gibt auf der einen Seite so ein Fixed Mindset, also nach dem Motto, ich kann's oder ich kann's nicht, was häufig ja in der Schule so ein bisschen suggeriert wird, ne? Ah, du bist nicht gut in Mathe, ah, du bist nicht gut in Sport, du kannst keine Geschichten schreiben, so, ne? Es ist dann so ein 1 und 0. Während es viel hilfreicher ist, übrigens auch für das eigene Wohlbefinden, für die psychische Gesundheit, ein sogenanntes Growth Mindset, also ein wachstumsorientiertes Mindset zu entwickeln, zu sagen, ich kann das noch nicht oder so hat es nicht funktioniert.
Da habe ich auch dran gedacht gerade. Ja, das ist das, genau das hat mein Mentor mir damals auch eingetrichtert. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und das ist für mich das beste Mindset, was man haben kann. Also wirklich orientiert zu sein, nach vorne sich zu orientieren und lernen zu wollen, sich stetig weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, auch wenn man am Anfang noch keine Ahnung hat. Also auch wenn du zum Beispiel, das nehme ich mal gerne als Beispiel, im Gym anfängst. Wenn du anfängst, dann bist du nicht durchtrainiert. Gottes Willen, nee, warum? Und erst wenn du dann regelmäßig dich aus der Komfortzone rauswagst, dann entwickelst du so langsam die Muskeln oder kriegst halt den Körper, den du unbedingt haben möchtest, ne? Oder wirst halt fit durchs Trainieren. Aber am Anfang ist das nicht so. Ja, da fühlt man sich immer unsicher, zum Beispiel auch in seinem eigenen Körper oder auch im Marketing, wenn wir das jetzt darauf mal ummünzen. Man kann das nicht. Auch als ich angefangen habe, woher sollte ich wissen, wie Marketing funktioniert? Ja, also selbst wenn es dir jemand beibringt und es dir zeigt, das hilft, aber letzten Endes diesen Sprung ins kalte Wasser, den musst du selber machen. Und entweder machst du ihn oder du machst ihn nicht. Und deswegen finde ich auch diese, wie du sagtest, 1 oder 0, also entweder kann ich es oder ich kann es nicht, total dämlich, ne? Weil am besten packst du so eine 0,5 dabei und sagst, ich kann es noch nicht, aber bald kann ich's.
Ja. Ja, ich habe auch mal den Spruch gelesen, wenn wir etwas Neues beginnen, fühlen wir uns dumm, obwohl wir besser werden. Ja. Und ich finde, das passt auch total. Also eben wirklich zu sagen, ja, wir müssen bei ganz vielen Sachen einfach ins Tun kommen und ins Ausprobieren und dann werden wir erst rausfinden, wie das funktioniert. Also wenn ich auch so denke, ich könnte 100 Jahre über das perfekte Apfelstreuselkuchen-Rezept nachdenken.
Oh, Apfelstreuselkuchen ist geil. Kurze Entschuldigung, aber das musste ich gerade mal einwerfen. Also wenn mich irgendjemand glücklich machen will, bringt mir Apfelstreuselkuchen mit.
Oder? Das ist aber auch gleich meine erste Idee bei was für Kuchen möchte ich essen. Hauptsache richtig fette Streusel. Aber wie die perfekten Streusel da drauf kommen, das werde ich eben am besten auch rausfinden, indem ich es ausprobiere. Und da wird auch mal irgendwie ein Kuchen dabei sein, ah, der schmeckt nicht so. Oder ich habe mal die Zeit vercheckt und der ist angebrannt oder er ist noch nicht richtig durch. Aber je häufiger ich das mache und je mehr ich ausprobiere, werde ich eben Wege finden, zu sagen, ah, jetzt habe ich es gecheckt und jetzt kann ich das auch reproduzieren. Aber am Anfang fühlt es sich halt unsicher an und im Kopf können wir sicherlich viel durchspielen und vielleicht auch uns so Gedanken machen, ja, sollte ich da jetzt Oliven reinmachen wahrscheinlich nicht. Ja, also so ein paar Sachen kann man sicherlich auch im Vorfeld ausschließen. Aber wie viel Gramm Mehl jetzt im Verhältnis zu den Äpfeln optimal ist, das finden wir eben im Ausprobieren viel, viel besser raus.
Ja. Ich habe ganz viel gelesen von diesen Erfolgsjournals quasi oder diese Beweislisten, die man führen kann, um zu zeigen, hey, ich bin wirklich gut in dem, was ich tue und ich habe schon so viel erreicht. Was hältst du davon?
Also ich finde das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ich selber mache jetzt nicht so ein Journaling-Aspekt, was ich aber habe, ist so ein Ordner mit Screenshots von Feedback.
Was oh, ich auch. Habe.
Und wenn ich mal einen schweren Tag habe, dann gucke ich da rein und auch so aus Freude. Ne? Es macht einfach Spaß zu sehen, wenn Menschen sagen, oh, das hat mir irgendwie total was bedeutet. Oder ich habe jetzt diese Woche eine Nachricht bekommen, da hat jemand geschrieben, ich habe an dich gedacht, als ich dieses und jenes gemacht habe, was eben mit Selbstzweifeln verbunden war. Und dann denke ich auch immer so, die Dinge müssen auch nicht perfekt sein, was immer perfekt bedeutet, um in anderen Menschen irgendwie was auszulösen und zu bewegen. Deswegen, ich kann zumindest den Weg mit den Screenshots auf jeden Fall absolut empfehlen. Und wer so eine Journaling-Affinität hat, kann das bestimmt auch sehr hilfreich und wertvoll sein.
Ja, da gehe ich 100% mit. Also für alle Autoren, die jetzt gerade hier sitzen und sagen, ja, fühle ich total, worüber ihr gerade gesprochen habt. Ich habe das lange Zeit so gemacht, dass ich sogar mehrere Ordner von Screenshots hatte. Also einmal zum Beispiel positive Rezensionen, also so wirklich die besten Ausschnitte einfach da reingepackt habe. Und wenn ich dann im Schreiben selbst war und da dann ja gemerkt habe, oh, ich struggle gerade total, dass ich dann den Ordner aufgemacht habe und mir das durchgelesen habe. Oder wenn ich im Social-Media-Bereich mal wieder gezweifelt habe, dass ich dann Kommentare gescreenshottet habe von Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, geiles Video, hab das Buch bestellt. Oder irgendwie sowas. Oder auch so Kommentare oder auch Privatnachrichten, die gekommen sind auf Social-Media. Das Gleiche habe ich mit Testimonials oder positivem Kundenfeedback jetzt im Sophia Club gemacht. Also das kann man sich wirklich aufbauen für verschiedene Bereiche. Und wenn man dann merkt, oh, da kommt gerade wieder irgendwas hoch, woran ich, dass die Zweifel quasi wieder kommen und ich will das eigentlich nicht, dass man sich dann wirklich Zeit nimmt. Also ich unterbreche dann auch wirklich die Arbeit, die ich gerade mache und nehme mir Zeit und öffne dann diesen Ordner und lese dir auch wirklich alle dann im Detail durch. Also nicht alle, mittlerweile sind, glaube ich, 50 bis 100 Screenshots da pro Ordner drin. Also das wäre ein bisschen lang, aber so 2, 3, 4 Minuten nehme ich mir dann schon Zeit, um auch nochmal runterzukommen. Und mir klar zu machen, warum will ich das eigentlich?
Ja, total. Und ich denke auch oft daran, wenn ich so Musik höre von gerade vielleicht so unbekannteren Bands oder so Singer-Songwriter, die gerade durchstarten. Und ich fühle ein Lied total. Ne? Ich habe das dann auf Dauerschleife. Und ich denke dann immer so, oh, danke, dass du diese Songs gemacht hast, obwohl es schon deine eigenen Lieblingsbands gibt. Ne, man könnte ja sagen, dass die Singer-Songwriterin eben nicht ihre Musik macht, weil es gibt ja schon Taylor Swift und geiler als Madonna geht eh nicht und so. Also keine Ahnung, ne, je nachdem, wer da jetzt welche Musikpräferenz hat. Aber zu sagen, doch, so, mach deine Kunst, mach deine kreativen Dinge, mach das, was dich bewegt, weil du wirst damit auch andere bewegen. Das ist auch sowas, was ich mir oft vor Augen halte, dass nur weil es schon richtig gute Dinge auf dieser Welt gibt, es nicht bedeutet, dass da nicht auch noch richtig tolle Sachen dazukommen können.
Ja, ich erinnere mich immer dran, als ich so bei TikTok oder Instagram damals so junge Musiker quasi immer extra gesucht habe, weil ich genau wusste, boah, die Musik gefällt mir richtig gut. Es geht dann so richtig so Richtung Alex Samson, Henry Moody, Alexander Stewart, ne, so in die Richtung. Und damals, als ich teilweise diese Leute gefunden habe, ich erinnere mich daran, als ich zum Beispiel Henry Moody entdeckt habe, ich habe mit ihm sogar noch geschrieben, der hat noch geantwortet, ne? So klein war der damals. Und er hatte, ich glaube, 1 oder 2 eigene Songs draußen und das war's. Und das dann auch mitzuerleben, wie auch die Menschen sind, weil man merkt ja auch in den Stories dann, wie präsentieren sich die Menschen, bevor sie diesen riesen Hype hatten und nachdem sie auf TikTok, ne, überall viral gegangen sind, weil alle drei zum Beispiel sind wahnsinnig erfolgreich geworden jetzt, ne? Das ist auch crazy mit anzusehen. Deswegen, ich mag das so gerne, auch kleinere Leute in Anführungszeichen zu supporten und auch anzuhören, weil die meistens gar nicht so auf diesen Mainstream aufspringen, sondern 100% das machen, was aus dem Herzen und der Seele kommt. Das kann man gut vergleichen mit Publikumsverlagen und Kleinverlagen in Deutschland. Die Publikumsverlage halten sich ja eher an den Mainstream, weil sie wissen, ah, das verkauft sich, das wollen die Leute, das bringt garantierten Umsatz. Die Kleinverlage können da schon ein bisschen mehr experimentieren. Also die können auch mal abseits des Mainstreams was veröffentlichen. Und genau so ist das in vielen Dingen im Leben, finde ich.
Ja, total spannend, das so zu, auch da eben so diese Entwicklung zu sehen und eben ja auch zu sehen, ne, die haben sich irgendwie gezeigt, das kann auf Social Media sein, das kann aber auch in der Offline-Welt sein, aber wenn niemand davon erfährt, dass du diesen Song geschrieben hast oder dass du dieses Buch geschrieben hast, dann kann ihn auch keiner feiern.
Ja. Stellt euch vor, Henry Moody wäre niemals rausgegangen mit seiner Musik. Wie traurig das wäre. Also ich habe so entgegengefiebert auf das erste Konzert, was er in Deutschland gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich daran, dass ich noch auf einer Aftershow-Party und so war. Da war der auch noch gar nicht so groß. Und da mit ihm gesprochen hatte, auch über dieses ist, berühmt zu werden oder generell erfolgreich zu sein mit jungen Jahren und wie er da mit Druckgefühl umgeht. Weil ich mir dachte, komm, du machst Musik, ich mach Business mit jungen Jahren. Der ist genauso alt wie ich ungefähr. Und das war so cool, da mit den Leuten, also auch mit ihm dann zu sprechen. Das ist crazy, ne? wie sich das entwickelt. Ne? Und dann, man merkt aber auch da wieder, ne, wenn man sieht ja ganz oft diese großen, erfolgreichen Leute und denkt sich, oh mein Gott, so gut wie die bin ich ja gar nicht. Ne? Und deswegen kann das ja gar nichts werden. Ich sage euch, dieses ganze Gefühl von wegen, oh mein Gott, der ist unantastbar, das täuscht. Das täuscht tatsächlich, weil egal, ob es Autoren, ob Musiker, ne, ob Künstler, whatever, man denkt oft, die sind so unantastbar, weil sie so unantastbar dargestellt werden. Aber wenn man die wenn man sie mal trifft, und das kann ich über sehr, sehr viele Leute sagen, die von außen sehr berühmt und unantastbar wirken, die sind in Wahrheit gar nicht so. Also wenn ich mir überlege, mit dem ich schon gesprochen habe, also sei es ein Geschäftsführer, sei es jetzt wirklich Künstler, der erfolgreich ist im Rahmen meiner Arbeit, das ist Wahnsinn. Wie offen die auch sind. Also ich unterhalte mich ja regelmäßig mit Menschen als Recherche für Buchprojekte. Und ich weiß noch, letztes Jahr habe ich zum Beispiel mit May-Models gesprochen aus der ganzen Welt. Und die waren so offen, was das angeht. Also diese ganze Branche. Ich dachte total, dass das so arrogante Leute da sind, ne? Die so denken, boah, ich bin der Coolste. Das war überhaupt nicht so. Und das dann mitzubekommen, das hat mir so viel so viel mitgegeben, weil ich gemerkt habe, du lässt dich so von den erfolgreichen Leuten in der eigenen Branche dann natürlich beeinflussen, dass du denkst, boah, die sind so groß, ich kann das selber dann gar nicht. Das ist kompletter Bullshit am Ende. Das war eine total wichtige Erfahrung für mich.
Voll. Und ich würde da gerne auch anschließen, auch das wieder so eine Frage, die ich finde total spannend ist, sich mal zu stellen, was bedeutet denn Erfolg auch für mich? Also muss es irgendwie die Bestsellerliste sein? Ja, hätte wahrscheinlich niemand was dagegen. Aber gibt es dazwischen nicht auch noch andere Aspekte von Erfolg? Weil ich denke gerade an einen Bekannten von mir, der ist auch Musiker und hat es aber eben nicht geschafft, allein von dieser Musik leben zu können. So. Und hat deswegen jetzt auch Teilzeit wieder eine Anstellung. Und trotzdem bin ich der absoluten Überzeugung, dass er erfolgreich war und ist mit dem, was er tut. Und ich höre so oft seine Lieder und ich sehe bei Spotify, dass ich auch nicht die einzige Person bin. Und da eben auch zu sagen, ist es nicht auch ein Erfolg, dieses Buch geschrieben zu haben? Ist es nicht auch ein Erfolg, wenn da eben x Personen oder nur eine Person sagt, ey, das ist mein Lieblingsbuch oder diese eine Stelle, dieser eine Satz, der geht mir immer wieder durch den Kopf oder ich hatte eine richtig gute Zeit damit. Also auch zu überlegen, was ist denn ein Erfolg? Muss es jetzt irgendwie das ganz große Konfetti sein? Hat vielleicht der Großteil nichts dagegen. Aber gibt es nicht auch irgendwie noch was dazwischen? Und was ist so der nächste kleine Erfolg, den ich irgendwie haben kann? Und ich jetzt bezogen beispielsweise auf mein Buch, habe festgestellt, wie viel ich selber für mich auch nochmal gelernt habe, während ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich hatte so viele Erkenntnisprozesse, so zu denken, ah, okay, ja, das ist nochmal eine hilfreiche Metapher oder das braucht es eigentlich oder das ist ein Missverständnis, über das mal gesprochen werden müsste. Und umgekehrt glaube ich eben auch, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich habe so spannende Interviews geführt für mein Buchprojekt, das ist doch auch mega cool.
Ja.
Diese Erfahrung, die kann dir ja auch niemand mehr nehmen. Also so, ne, diesen Weg auch zu genießen, das ist was ich auch total gerne noch ergänzen wollte.
Ja, aber das finde ich auch sehr, sehr wichtig an der Stelle, dass man das auch mal von der Seite aus beleuchtet. Und du hast gerade schon dein eigenes Buch angesprochen, das ja jetzt demnächst erscheint. Magst du uns da ein bisschen mehr drüber verraten?
Ja, also das Buch wird im September erscheinen und dreht sich eben rund um das Imposter-Phänomen, um die Frage, was ist dieses Imposter-Syndrom und ja, wie können wir es auch verabschieden? Du hast ja vorhin schon gesagt, es wird vielleicht nie richtig weggehen. Wir haben uns deswegen beim Titel dazu entschieden, zu sagen verabschieden, weil das bedeutet, es kann auch immer mal wieder anklopfen und dann müssen wir es eben neu verabschieden. Aber es geht um das Phänomen in allen verschiedenen Lebensbereichen, also im Beruf und Karriere, aber genauso auch in Freundschaften, in der Elternschaft, in Freizeit und Beziehungen. Und ja, führt so ein bisschen eben durch die psychologischen Mechanismen, aber auch die Frage, was können wir eben tun, wie können wir mit Fehlern besser umgehen, unsere Erfolge feiern. Es gibt natürlich ganze Menge an Strategien auch im Buch und ich bin super, super gespannt schon, weil das für mich ja im Grunde auch so das erste Mal sein wird, dass ich so ein Stück meines Hirns und meines Herzens so in die Welt trage, eben gepresst auf Papier.
Ja, ich freue mich auch schon sehr und ich bin auch sehr happy, dass ich einen Blurb schreiben darf für dein Buch. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Link zur Vorbestellung. Gibt es eine Vorbestellung bei dir? Ja, ne? Ja, dann verlinke ich das Buch auf jeden Fall unten in den Shownotes. Und eine abschließende Frage habe ich noch für dich. Und zwar hast du ja auch eben erwähnt, dass du selber gelitten hast unter dem Imposter-Syndrom. Was wäre so ein Rat, den du deinem jüngeren Ich heute mitgeben würdest?
Im Grunde wäre wirklich wahrscheinlich der Rat, glaub nicht alles, was deine Selbstzweifel dir sagen. So ein bisschen denke ich da immer an so mein E-Mail-Postfach. Ich kann da nicht kontrollieren, welche E-Mails reinkommen. Und sicherlich, ne, passiert es auch mal, dass ich auf irgendeinen Spam klicke und dann so denke, oh, was ist das denn jetzt? Und dann kann ich es aber auch wieder schließen und den Mülleimer verschieben. Und umgekehrt gibt es E-Mails wie jetzt vielleicht ja, dein Newsletter oder so, auf den ich mich total freue und den ich ganz genau betrachte und lese.
Oh, mega, das freut mich.
Ja, und das Gleiche eben auch mit den eigenen Gedanken zu machen, sozusagen. Ich kann nicht kontrollieren, was da jetzt gerade reinfliegt an Selbstzweifel und so. Aber ich kann eben entscheiden, welchem Gedanken ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit biete und welchen ich irgendwie auf ein Blatt Papier schreibe und zur Seite lege. Und wirklich dieses Glaub nicht alles, was deine Selbstzweifel dir sagen, das ist vielleicht so der Start. Und möglicherweise würde ich dann noch in so einem Nebensatz ergänzen, dass ich mir auch erlauben darf, an mich zu glauben, erlauben darf, noch mehr zu wollen, obwohl ich schon ein gutes Leben habe, erlauben darf, an mich und meine Fähigkeiten zu glauben. Also so, das wäre vielleicht das, was ich der jüngeren Anna gerne sagen würde.
Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, wie ich finde. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, ich glaube, wir haben viele gute Dinge gesagt, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden. und ich könnte mich ganz sicher noch 3 Stunden mit dir über das Thema unterhalten. Aber ich glaube, ist ein schönes Gespräch gewesen und ich wäre natürlich super gespannt, wenn jemand, der diesen Podcast hier gehört hat, sagt, da war was Hilfreiches dabei oder hat das Buch vielleicht dann gelesen oder vorbestellt da ein Feedback zu bekommen. Also schreibt mir total gerne. Bei Instagram heiße ich auch anna.pietzka oder per E-Mail.
Ich packe alles in die Shownotes rein. Auch wenn ihr mehr über das Imposter-Syndrom wissen wollt, bei Anna seid ihr genau richtig.
Genau.
Und wenn ihr jetzt sagt, boah, Safira, dieses ganze Buchmarketing-Thema finde ich auch super interessant, dann müsste ich eigentlich auch mal mich ein bisschen ranhalten. Oder ich kenne dieses Imposter-Phänomen, was dann kickt und da will ich auch was gegen tun. Dann freue ich mich, dich bei uns im Safira-Club begrüßen zu dürfen. Auch da packe ich dir den Link natürlich unten in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch, also ich danke erstmal dir, liebe Anna, dass du heute hier warst und so offen über das Thema gesprochen hast. Und dann hören wir uns ganz bald zur nächsten Folge von Safira Spotlight.